HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger.
Das ist schwierig, wobei ich sagen muss, dass da eine unglaubliche Kreativität an den Tag gelegt wird. Alle wollen, alle versuchen Wege zu finden. Theater ist ja als Medium unglaublich flexibel und auch dann erfindungsreich. Also da bin ich sehr optimistisch, dass wir Wege finden, dass wir ein tolles Programm zusammenstellen.
Sagt Anselm Weber, Chef des Schauspiels Frankfurt. In Hessen dürfen die Theater wieder aufmachen. Die Corona-Zwangspause ist erstmal vorbei. Allerdings kann der Betrieb wegen der Sicherheitsbestimmungen nicht einfach so weitergehen wie vor der Pandemie. Klar. Das schreit nach Lösungen und die sind bisweilen hochinteressant. Wie sieht das Theater nach Corona aus? Darum soll es unter anderem heute gehen in der HR Info Kultur. Eine ziemlich ungewöhnliche Sache hat sich die Oper Frankfurt einfallen lassen. Singen ist ja in Corona-Zeiten wahrscheinlich die ansteckendste Kultur, die man so praktizieren kann. Die sogenannten Aerosole fliegen wild durch den Saal und bleiben schön lange in der Luft. Da freut sich das Virus. Aber Musik machen geht. 1:1 Konzerte hat die Oper Frankfurt erfunden. Ein Musiker spielt für einen Zuschauer und das als Blind Date. Jan Tussing hat sich das mal angeschaut.
Ein klassisches Konzert von Angesicht zu Angesicht. Dem Musiker direkt in die Augen schauen. Das ist eine ganz neue Form der musikalischen Begegnung. Yvonne Schmidt hat sie gerade hinter sich.
Also die war sehr direkt und intensiv.
Im Filmmuseum in Frankfurt, in einem kleinen Nebenraum im Foyer, durfte Yvonne Schmidt direkt vor einem Musiker der Oper Frankfurt sitzen und lauschen. Der gab ihr und nur für sie allein ein Solokonzert.
Also ich bin um die Ecke rein und er stand da und ich wusste halt nur, dass ich nichts sagen durfte. Aber was dann passiert, wusste ich halt vorher nicht. Und es war sehr spannend.
1:1 heißt diese Form des Konzerts. Die direkte Begegnung mit einem Künstler. Eine Idee der Oper Frankfurt, um die vielen Musiker des Hauses zu beschäftigen, sagt Achim Sieben, Assistent von Opernintendant Bernd Löbe.
Weil im Moment einfach gar nicht viel möglich ist. Wir dürfen keine Oper spielen, also das Orchester gar nicht zusammen musizieren und haben uns dann umgeschaut, was können wir denn machen, weil die Musiker wollen unbedingt ihre Kunst zeigen, die verzweifeln, wenn sie nur zu Hause sitzen und nichts tun können.
Anstatt zu verzweifeln, wollen die Musikerinnen und Musiker lieber spielen und helfen. Denn obwohl die Konzerte umsonst sind, freuen sich die Veranstalter über Spenden.
Und zwar werden Spenden gesammelt für den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung und die unterstützen sozusagen die freischaffenden Musiker, die in dieser Krisenzeit ja am härtesten betroffen sind. Das heißt, eigentlich spielen unsere Musiker dafür, dass es ihren Kollegen, die gerade freischaffend sind, dass da die Not ein bisschen gelindert werden kann.
Konzerte für einen guten Zweck. Als neue, direkte Begegnung mit den Künstlern. An ungewöhnlichen Orten. Nach einem festen Format. Es darf die ganze Zeit nichts gesprochen werden. Und kein Besucher weiß vorher, welche Musik ihn erwartet. Erst nach dem Konzert bekam Yvonne Schmidt einen Zettel mit dem Programm.
Ich habe noch gar nicht auf meinen Zettel geguckt.
Wollen Sie mal gucken?
Ich guck mal. Ich glaube, es steht da drauf. Ja, Bach, Paganini, Volksmusik, und eine chinesische Ballade und einen uigurischen Tanz. Werk, Impressionen. Interessant.
Lin Ye heißt der Musiker, der für Yvonne spielte und ihr zu Beginn des Konzerts rund eine Minute still in die Augen schaute.
Wir sind uns sehr, sehr nahe gekommen, natürlich schon allein durch diese eine Minute Blickkontakt. Das war anstrengend für mich, aber auch im Nachhinein einfach. Also ich war dann erstaunt, dass die Minute schon rum war.
15 Minuten Konzerte, 1:1, Nähe trotz Distanz. Das klingt nach einer kurzen Zeit, in der aber sehr viel passiert. Eine schöne, intensive und überraschende Konzerterfahrung. Am Ende trennen sich Künstler und Besucher wieder so wie am Anfang. Still, ohne Applaus, nur mit ihren Blicken.
Das war auch gar nicht schwer, nicht zu klatschen. In dieser Intimität, die wir hatten, auf diesem begrenzten Raum. Ich habe meine Hände gefaltet, habe ihn angeguckt und wir hatten ja beide in dem Moment keine Maske auf, sodass er die ganze Gestik und Mimik auch sehen konnte. Und habe mich ein bisschen verneigt dann auch vor und habe dann den Doppel-Thumbs-up gemacht, weil es einfach sehr, sehr schön war.
Wer Lust auf 1:1 Konzerte hat, kann sich über die Website der Oper Frankfurt anmelden. Die Konzerte sind umsonst, aber Spenden ist natürlich gern gesehen. Im selben Haus wie die Oper Frankfurt ist das Schauspiel daheim. Hier geht's ab diesem Wochenende wieder los, aber auch hier ist klar, die Corona-Regeln schaffen neue Zustände. So wie vor der Pandemie kann es zurzeit noch nicht weitergehen. Aber die Hauptsache ist ja, die Türen sind wieder auf und nach einem Vierteljahr Zwangspause wird wieder Theater gespielt. Wir haben hier in HR Info mit dem Intendant des Schauspiels Frankfurt gesprochen und mein Kollege Dirk Wagner wollte von Anselm Weber erstmal wissen, wie schwierig es war, den Corona-Spielplan auf die Beine zu stellen.
Die entscheidenden Fragen sind immer die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Zuschauer. Das heißt, wir haben bestimmte Hygienekonzepte zu befolgen, die dann dazu führen, dass wir jetzt im Rahmen der 10 Vorstellungen, die wir machen können in Kammerspielen, maximal 23 Zuschauer in den Raum lassen können.
Wie viele sind es sonst, damit wir mal so einen Eindruck bekommen?
180.
Statt 180 nur 23. Das wird doch eine ganz andere Atmosphäre sein.
Ja, wir sind gespannt. Also in Anführungsstrichen, so schlecht verkauft waren wir noch nie.
Naja, für Schauspielerinnen und Schauspieler bestimmt ungewohnt, wenn sie auf einmal in so einen, ja nicht nur halbleeren, sondern deutlich gelehrten Raum sprechen.
Absolut. Wobei ich denke, dass hier alle Beteiligten sich der Besonderheit der Situation bewusst sind und so ein gewisser Premierencharakter dadurch auch aufkommt und eine gewisse Aufregung im Raum ist und jeder will dabei gewesen sein. Also das ist schon auch was Besonderes.
Welche Stücke können Sie da überhaupt aufführen unter diesen Bedingungen?
Wir haben 6 unterschiedliche Produktionen. Davon sind 4 Monologe aus unserem regulären Spielplan und Repertoire. Wir haben eine kleine Premiere-Text von Heinrich von Kleist, Robert Giscard und eine Übernahme aus der Box. Das sind alles Stücke, in denen maximal 3 Personen auf der Bühne stehen können.
Das ist auch eine Vorgabe, diese Maximalanzahl?
Absolut. Also im Moment dürfen auf die Kammerspiele zum gleichen Zeitpunkt nur 8 Personen.
Also man darf keine Liebesgeschichten zeigen, keine Kampfszenen, wo sich die Leute zu nahe kommen?
Man darf Liebesgeschichten zeigen, man darf nicht zeigen, wie Leute sich küssen. Genau. Also jede körperliche Annäherung, die 1,50er-Grenze unterschreitet, ist nicht möglich im Moment.
Jetzt stelle ich mir vor, Sie als Mensch, der sich mit dem Theater ja auch emotional beschäftigt, hat auf einmal ganz viele Regularien im Kopf. Das stelle ich mir schon wahnsinnig schwierig vor, damit umzugehen.
Das ist schwierig, wobei ich sagen muss, dass in der Begegnung mit den ganzen künstlerischen Teams, die jetzt ja auch wieder anfangen zu proben, also im Moment probieren jetzt 5 Produktionen, haben jetzt wieder angefangen zu produzieren, da eine unglaubliche Kreativität an den Tag gelegt wird. Alle wollen, alle versuchen Wege zu finden. Das Theater ist ja als Medium unglaublich flexibel und auch dann erfindungsreich. Also da bin ich sehr optimistisch, dass wir Wege finden, wenn wir dann im September auf der großen Bühne noch wieder starten, dass wir ein tolles Programm zusammenstellen.
Aber dass da jetzt keine Missverständnisse entstehen, die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne, die tragen dann keine Maske, oder?
Die tragen im Moment keine Maske. Es gibt aber auch Produktionen, also jetzt bei diesen Produktionen nein, aber dann im Herbst wird es Produktionen geben, wo gezielt mit Masken gearbeitet wird, aber es wird andere Produktionen geben, wo einfach man sich um den Abstand bemüht. Also ich sage immer, wenn ich gefragt werde, wie reagieren wir auf Corona, dann reagieren wir ästhetisch. Das ist eine ästhetische Diskussion, die wir gerade führen. Das Theater sucht gerade ästhetische Wege, um mit diesem Abstand umzugehen, was natürlich eine, wie Sie es eben auch ansprachen, ein bisschen absurde Situation ist, weil wir hier eigentlich ein Medium sind, das von der Nähe lebt.
3 Monate war jetzt nichts los am Schauspiel Frankfurt. Inwiefern haben Ihnen da die Stammkunden die Treue gehalten?
Da sind wir sehr zuversichtlich. Wir haben jetzt gerade eine große Umfrage im Januar, Februar noch gemacht, kurz vor Corona. Wir haben 3000 Zuschauer befragen können. Und wir haben festgestellt, dass die Identifikation mit dem Haus wirklich Spitzenwerte weit über 90% erreicht. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass unser Publikum, sobald es wieder losgeht, genauso neugierig auf uns wie wir auf sie.
Wenn ich jetzt schon ein Abonnement habe oder schon Karten gekauft hatte, was passiert damit?
Na, die gekauften Karten, die sind ja alle, entweder konnte man die eintauschen über Gutscheine, beziehungsweise man kam das Geld zurück. Viele Menschen haben auch gespendet, das muss man wirklich an dieser Stelle auch erwähnen und muss ich da auch nochmal, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ansonsten bemühen wir uns jetzt für unsere Abonnenten, die ja das Kernstück unseres Publikums ausmachen, Wege zu finden, dass jeder nächstes Jahr dann oder nächste Saison auch die Stücke zu sehen bekommt, die er sehen soll.
Ja, in 2 Wochen stellen Sie ja den Spielplan vor für die neue Saison, also 2020, 2021. Das wird normalerweise schon Jahre vorher konzipiert, wenn man es so umfangreich plant. Wie sind Sie dieses Mal vorgegangen?
Wir haben uns entschieden, entschieden, den erarbeiteten, also jahrelang, also wir haben 2 Jahre lang in dem Spielplan gearbeitet, den wir jetzt veröffentlichen werden, dass wir den im Kern auch weitertragen werden, weil ich der Überzeugung bin, dass es ja neben Corona noch was anderes gibt. Die Welt dreht sich ja weiter, das erfahren wir ja täglich. Und da wollen wir uns natürlich auch positionieren. Und zum Zweiten werden wir einige Produktionen, die wir jetzt abgesagt haben, beziehungsweise nicht zur Premiere kamen, werden wir an Anfang der Spielzeit stellen.
Lassen Sie uns zum Schluss noch auf ein Thema schauen, das ja in Frankfurt gerade ziemlich häufig und auch kontrovers diskutiert wird, nämlich die Zukunft der städtischen Bühnen, was den Ort angeht. Da geht es ja im Moment um die Diskussion, was passiert mit dem alten, sagen wir es frei raus, ziemlich maroden Gebäude. Es ist ein Neubau geplant, da gibt es verschiedene Diskussionen. Sie haben ja auch als Intendant sich damit eingebracht in die Diskussion. Warum kann es nicht in dem alten Bau weitergehen?
In dem alten Bau kann es nicht weitergehen, weil es jetzt ja endlich die Entscheidung gegeben hat und die wir auch alle sehr begrüßen, dass es zu einem Neubau kommen soll, weil eine Sanierung zu kostenaufwendig wäre. Und es dann immer mit der Frage verbunden ist mit dem Interim und eine Neubaulösung, die inmitten der Stadt stattfindet und 2 Häuser, bedeutet es im Moment die kostengünstigste, flexibelste und für die und von den Mitarbeitern auch am meisten gewünschte Fassung.
Corona und das Theater, und gleich sind wir auch beim angesprochenen Neubau des Schauspiels. Vielen Dank an den Frankfurter Schauspielintendant Anselm Weber. Mein Kollege Dirk Wagner hat das Gespräch aufgezeichnet. Und jetzt sind wir beim Haus, in dem gespielt wird. Das ist schon länger ein Thema. Das Gebäude von Schauspiel und Oper ist ziemlich hinüber. Es soll ein Neubau her. Dann wurde die Planung aber von Corona unterbrochen und auf Eis gelegt. Doch seit dieser Woche darf wieder spekuliert werden, wie und wo das Frankfurter Schauspiel seinen neuen Platz finden kann. Die Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba, ist wohl bereit, einen Teil des Grundstücks in der Nähe des Schauspiels abzugeben. Welche Möglichkeiten dadurch für die Planung entstehen, das ist in dieser Woche diskutiert worden. Die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger konnten sich virtuell an der Debatte beteiligen. Über diese Debatte und die Diskussion berichtet jetzt Jan Tussing.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Aufbruchsstimmung, so könnte man die Podiumsdiskussion im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Mittwoch dieser Woche am besten beschreiben. Museumsdirektor Peter Kaczola-Schmal moderierte die Debatte um die Standortsuche des neuen Schauspielhauses als Livestream übertragen ins Internet. Mit auf dem Podium Schauspielintendant Anselm Weber, Städteplaner und Vorsitzender des Städtebaubeirats Tobias Becker und natürlich die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig.
Sie sehen hier eine Vogelperspektive auf.
Vor Journalisten präsentierte Ina Hartwig 2 der 4 Varianten, wie der Neubau der Oper und des Schauspielhauses in Frankfurt in Zukunft aussehen könnte.
Sodass sich eine Schrägung ergäbe. Wir nennen dieses Modell die Spiegelung intern, weil sich die beiden Gebäude spiegeln würden.
Die erste Variante, die sogenannte Spiegelvariante, sieht vor, Oper und Schauspiel zu trennen und diametral gegenüber neu zu bauen. Die Oper würde dann dort stehen, wo sich das alte Schauspielhaus befindet. Und das neue Schauspielhaus stünde ihr schräg gegenüber, in der Wallanlage.
Wir kommen jetzt zur nächsten Aufsicht.
In der 2. Variante bleibt das Schauspielhaus da, wo es ist, aber als Neubau. Die Oper dagegen zieht auf ein Grundstück der Frankfurter Sparkasse an der Neuen Mainzer Straße, nördlich in Richtung Alte Oper. Diese Variante ließe eine Kulturmeile entstehen, sagt Ina Hartwig.
Ich finde beide Varianten gut und schön und könnte mit beiden Varianten sehr gut leben. Finde diese 2. Variante allerdings noch reizvoller, weil sie, glaube ich, für die Stadtentwicklung noch ein viel größeres Potenzial bereithält.
Wie groß das Potenzial ist, erklärte Tobias Becker, der als Berater im Städtebaubeirat sitzt. Für den Stadtplaner entstünden 2 neue, aufregende Stadträume.
Das sind die Wallanlagen, von manchen manchmal so als Central Park tituliert, aber ich glaube, wir brauchen einen eigenen Begriff. Und wir haben die neue Mainzer Straße, diese wahnsinnige Hochhausschlucht. Und jetzt die Oper dort sich vorstellt und dann gibt es vielleicht nochmal einen Umbau des alten ECB-Gebäudes mit einem Sockel und dann entsteht noch am Willy-Brandt-Platz das Gebäude des Schauspiels. Dann entsteht quasi zwischen der Hochhausschlucht auf der einen Seite und den Wallanlagen entsteht so eine Bebauungsreihe, die finde ich wahnsinnig aufregend. Ja. Also da würden uns alle möglichen Städte drum beneiden.
Die Entwürfe für das neue Schauspielhaus und die Oper bieten die Möglichkeit, aus der Innenstadt ein neues lebendiges Zentrum zu machen. In den Augen des Städtebaubeirats Tobias Becker eine einzigartige Möglichkeit für Frankfurt.
Ich glaube, wir stehen in so einer Phase der neuen Innenstadtentwicklung. Wir haben verschiedene Phasen gehabt, also den Wiederaufbau, wir haben die Citybildung mit der autogerechten Stadt gehabt, wir haben dann die Postmoderne mit dem Mainufer gehabt, dann die Global City mit den Hochhäusern. Jetzt, glaube ich, steht eine ganz neue Phase der Innenstadtentwicklung an, wo wir ganz grundlegend darüber diskutieren müssen, was ist überhaupt die Innenstadt für uns.
Stadträume oder Stadtträume? Der Neubau des Schauspielhauses als Zäsur für die Innenstadtentwicklung. Möglich wäre nämlich ein neuer, lebendiger Ort der kulturellen Begegnung entlang der Wallanlage mit dem Willy-Brandt-Platz als Zentrum. Ob damit die Idee vom Tisch sei, die Oper in den Osthafen zu verlegen, kommt als Frage aus dem virtuellen Publikum.
Man muss sich ja fragen, warum sollen die Bühnen komplett in den Osthafen? Was wird denn dann mit dem Willy-Brandt-Platz? Das muss man ja zusammendenken. Und der Willy-Brandt-Platz, das sage ich jetzt mal ganz deutlich, darf nicht ausverkauft werden. Das ist ein Ort, der den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Frankfurt gehört. Und dort muss Kultur bleiben. Es ist ein sehr wichtiger Ort für die Identität dieser Stadt und es ist auch ein sehr wertvoller Ort. Und den weiterzuentwickeln ins 21. Jahrhundert halte ich für extrem wichtig. Und da sind natürlich die Wallanlagen sozusagen der natürliche Ankerpunkt, die natürliche Referenz.
Der Neubau der Bühnen bietet eine riesige Chance. Das findet auch Schauspielintendant Anselm Weber, der die Sorgen seiner 1100 Mitarbeiter beschrieb und etwas dramatisch, aber doch sehr optimistisch, seine eigene Zukunft mit der Zukunft des Schauspielhauses verknüpfte.
Also, wenn die Stadt Frankfurt sich entscheiden sollte, hier wirklich etwas Historisches leisten zu wollen, dann könnte ich mir vorstellen zu bleiben. Und ich finde, die Chance hat sie jetzt.
Alles neu denken. Das Frankfurter Schauspielhaus könnte zu einer kompletten Kulturmeile in der Innenstadt werden. Und wir gehen nach Marburg. Auch da wird jetzt wieder Theater gespielt. Wie das mit Corona-Regeln aussieht, sagt uns jetzt Anna Spieß, die eine Probe besucht hat.
Mund-Nasen-Masken, 2 Meter Abstand zu den Mitspielerinnen und Mitspielern und Desinfektionsspender vor der Garderobe. Schauspieler Camille Morario erzählt, wie er die Proben jetzt wahrnimmt.
Nach den Wochen, die man so zu Hause verbracht hat, ist es dann schon surreal wieder. Also jetzt irgendwie diese Woche hatten wir geprobt und das war irgendwie eigenartig, weil plötzlich kommt man in den Raum, da muss man gucken, wie viele Leute rein dürfen, wie viele nicht, wie viel Abstand hält man. Es ist alles anders, als man es kennt.
Jeder Schauspieler hat sein eigenes Headset. Nach der Probe kommt es in eine Box und muss auslüften. Die Techniker dürfen die Schauspieler nicht mehr verkabeln, das müssen sie jetzt selbst machen. Und auch schminken müssen sie sich plötzlich alleine. Das kostet Zeit und bedeutet mehr Stress, weiß Maskenbildnerin Grit Anders.
Das ist tatsächlich die größte Veränderung für die Spieler, die ja sonst zu uns kommen und sich entspannt auf den Stuhl setzen und diese Veränderung, die wir vornehmen, einfach geschehen lassen können und dabei eben nochmal Text machen können oder manchmal auch sich unterhalten oder irgendwas, was sie halt brauchen, um in diese Entspannung für die Bühne zu kommen. Das fällt halt jetzt weg. Also die haben einfach eine andere Anspannung, weil eben diese Masken und auch diese Vorarbeit, die sie leisten müssen, eine andere Atmosphäre schaffen.
Für sie selbst ändert sich nicht so viel. Auch vorher musste man beim Schminken auf Hygiene achten. Jede Schauspielerin hat eigene Pinsel und so weiter. Trotzdem fällt jetzt mehr Müll an und Grit Anders muss den Schauspielern zeigen, was sie machen müssen. Perücken und Kostüme dürfen nicht getauscht werden und sind so gestaltet, dass sie durch Stehkragen und Reifrock automatisch einen gewissen Abstand bieten. Trotz all dieser Veränderungen sind alle froh, überhaupt wieder zusammenarbeiten zu können. Die Schauspielerinnen und Schauspieler nehmen es einfach mit Humor. Camille Morario fällt zum Beispiel eine Situation bei der Kostümprobe ein.
Ich legte das Kostüm dahin, das musste dann selber anziehen und dann musste es ausziehen und wieder hinlegen. Dann komme ich hin mit meinen Handschuhen. Das ist schon erstmal
wirklich absurd, oder?
Total absurd, ja. Es hat immer ein bisschen was davon von, man spielt eine Szene irgendwie. Theatertexte sind plötzlich real geworden und in den Alltag übergegangen.
Auch für das Publikum ändert sich einiges. Obwohl das Stück unter freiem Himmel stattfindet, dürfen maximal 99 Personen zuschauen. Viele Bankreihen müssen frei bleiben. Sonst passen mehrere hundert auf die Schlossparkbühne. Viel Zeit, ein neues Stück auf die Beine zu stellen und zu proben, blieb auch nicht. Deshalb hat Intendantin und Regisseurin Carola Unser mit ihrer Kollegin überlegt, was ist denn gerade dran?
Und deswegen haben wir uns entschieden, einen Abend zu machen, der ganz zart, mehr Sternenhimmel als Party, etwas übers Wünschen und die Sehnsüchte erzählt und der ein Wohlfühlabend sein soll, wo man hingeht und vielleicht seine eigene Weißweinschorle mitbringt und da sitzt und einfach denkt, schön, dass es wieder losgeht.
Theater in Zeiten von Corona, eine Tragikomödie.
Und auch in Marburg geht's an diesem Wochenende wieder los. Die Kinos haben ja schon wieder geöffnet. Da war der Jubel erstmal verhalten, weil bei gerade den kleineren Kinos einfach nicht genug Zuschauer in den Saal dürfen, damit es sich auch für den Kinobetreiber lohnt. So ist das allerdings auch im ganz, ganz großen Kino. Offiziell dürfen in Kalifornien Kinos öffnen und die Filmindustrie wieder drehen. Unter strengen Auflagen, versteht sich. Aber alles bleibt anders. Katharina Wilhelm war für uns in Los Angeles im Kino.
Ich mache gerade eine etwas schwierige Zeit durch. Entschuldigung angenommen?
Es gibt nichts, weswegen ich mich entschuldigen müsste.
Ein Mann wird an einer Ampel von einer Frau mit ihrem Sohn angehupt. Er dreht durch und verfolgt die beiden in einer rasanten Autojagd durch die ganze Stadt. Das ist in aller Kürze der Plot von Unhinged. Ein Film mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Unter normalen Umständen wäre der Film vielleicht eher unter ferner Liefen als ein Actionfilm von vielen in 2020 wahrgenommen worden. Doch in den USA kommt diesem Film eine ganz besondere Rolle zu. Er ist der erste Film, der nach der Corona-Pause neu in den Kinos anlaufen wird. Der Film kommt in den USA ab dem 1. Juli in die Kinos, in Deutschland Ende Juli. Im Großraum Los Angeles, dem größten Kinomarkt der USA, dürfen Kinos bereits ab diesem Freitag wieder öffnen. Weil Los Angeles besonders viele Corona-Fälle hatte, war dies bis jetzt nicht erlaubt worden. Doch große Euphorie kommt nicht auf. Die größten Kinoketten wie AMC, Regal oder Cinemark bleiben trotz der Erlaubnis zu. Grund dürfte vor allem sein, dass sie nur mit 25% Auslastung operieren dürfen. Wie schafft man Distanz in der Lobby? Wie hält man Abstand am Popcornstand? Manche Kinos müssten ganze Sitzreihen entfernen. Manche Kinos werden sicherlich eröffnen. Bei anderen sind die Kosten einer Wiedereröffnung zu hoch, wenn man nur wenige Tickets verkaufen kann. Und das macht dann finanziell keinen Sinn. Das sagt Kinoexpertin Allison Kosberg. Der Kinobetrieb rentiere sich oft erst, wenn mindestens 30-50% der Plätze dauerhaft belegt werden, schreibt das Branchenmagazin Variety. Gut möglich also, dass die Kinobetreiber noch abwarten, ob sich die Regeln weiter lockern werden. Manche Beobachter der Filmszene glauben, dass dies Mitte Juli passieren könnte. Denn dann kommt ein Film ins Kino, der als echter Blockbuster gilt. Tenet von Regisseur Christopher Nolan.
Tenet. Es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche. Zeitreisen.
Auf diesen Film blickt die Branche ganz besonders. Gehen genug Menschen ins Kino, wird der Film trotz aller Beschränkungen Geld einspielen können. Die andere große Frage, die sich Hollywood stellt, wie werden Filmdrehs demnächst aussehen? Und wie können sie durchgeführt werden? Denn ebenfalls ab Freitag sind zumindest offiziell Filmdrehs auch wieder in Los Angeles erlaubt, dem Sitz der Filmindustrie in Kalifornien. Sony Pictures-Chef Tony Vinciquerra sagte noch kürzlich, einige Dreharbeiten seien schon wieder angelaufen. Unsere internationalen Produktionen haben schon wieder angefangen, in Deutschland zum Beispiel. In den USA führen wir noch Gespräche. Hier hoffen wir auf August bis September.
Late August, early September, we'll be able to see some productions get back to work.
Gedreht werden darf in Los Angeles nur unter bestimmten Vorgaben. Die Produktionsteams müssen strikte Hygieneregeln befolgen. Die Mitarbeiter müssen sich regelmäßigen Corona-Tests unterziehen. Alle Dreharbeiten müssen zudem von den Gesundheitsbehörden der zuständigen Bezirke genehmigt werden. Statt der typischen Buffets am Set wird es beispielsweise eingepackte Sandwiches und Salate geben. Stylisten und Make-up-Künstler sollen Schutzkleidung tragen und sich so oft es geht die Hände waschen. Die deutsche Schauspielerin Nina Franocek, die in Los Angeles lebt und unter anderem für die Serie Mad Men schon vor der Kamera stand, ist skeptisch, ob sich diese Regeln auch wirklich einhalten lassen.
Für einen Schauspieler ist das nochmal eine ganz andere Situation, weil wir sind die, die sich auf der Leinwand küssen. Wir fassen uns dauernd an, also zum Beispiel alleine so einen Moment mit Maske. Bei mir wird ja jedes Mal das Gesicht abgepudert für die nächste Einstellung. Wie man das dauernd wieder desinfizieren soll in der Arbeit, ist mir ein absolutes Rätsel.
Glück hat, wer in einem anderen Bundesstaat mit weniger strengen Regeln lebt und arbeitet. So wie zum Beispiel Filmproduzent und Regisseur Tyler Perry. Er besitzt in Georgia ein ganzes Filmstudio und hat angekündigt, Schauspieler mit einem Privatjet einfliegen zu lassen, um das Risiko durch Ansteckung mit Airline-Flügen zu minimieren. Außerdem sollen die Filmcrews zusammen auf seinem Gelände mindestens 2 Wochen vor Drehbeginn in Quarantäne gehen. Einige Filmteams weichen gleich auf andere Länder aus. Das Team um James Cameron, das eine Fortsetzung des Fantasy-Films Avatar dreht, durfte mit einer Sondergenehmigung nach Neuseeland reisen. Das Land gilt als Corona-frei.
Die Kultur rappelt sich nach Corona so ganz langsam auf. Es nervt noch, lohnt sich kaum. macht aber irgendwie Spaß. Und vor allem Hoffnung, dass, wenn sich alle an die Regeln halten, es bald wieder halbwegs normal zugehen könnte. Das war's in der HR Infokultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich bei uns unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christian Sprenger.